Moin, hier ist deine wöchentliche Hörbuchsendung Fratzig vorgelesen. Und jetzt gibt's das Buch Begrabt mein Herz am Heinrichplatz von Sebastian Lotzer.
Eine Reise in 45 Szenen durch die Welt einer untergegangenen Bewegung und erinnerte Bilder an eine sagenumwobene Halbstadt, die es nicht mehr gibt. Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, so heißt es. Doch jene Bewegung, die im Schatten der besetzten Häuser in West-Berlin entstand, hatte nie im Sinn, Geschichte zu schreiben. Sie war sich ihrer Vergänglichkeit ebenso bewusst wie ihres Unvermögens, an den bestehenden Verhältnissen etwas Grundsätzliches zu ändern. Niemand glaubte mehr an den Strand unter dem Pflaster. Die Zürcher Genossen hatten schon vorgegeben, dass Beton nicht brennt. Und so wurde, was ist uns geblieben, außer zu kämpfen und zu lieben, zum Soundtrack der letzten Revolte.
Genug der Vorworte, jetzt geht's hier bei Fratzig vorgelesen auf 98,5 los mit den heutigen Kapiteln aus dem Buch Begrabt mein Herz am Heinrichplatz. Teil 2.
9. Juni 1981. Dass Paul seine Vorstadt verlassen hat, hat nichts mit Caro zu tun. Hofft er jedenfalls. Es war ja immer nur bei Kaffee, Bier und Quatschen geblieben. Einen vorsichtigen Kussversuch hatte Caro lächelnd abgewehrt, um ihm anschließend zärtlich durch die Haare zu fahren. Verstand einer die Mädels. Auf jeden Fall ist er nach Schöneberg gezogen. Nicht nur in Kreuzberg geht die Post ab. Und wo die Post abgeht, da will Paul sein. Olli auch. Es braucht keinen besonderen Anlass. Man verabredet sich zwanglos für den späten Abend an einem Platz oder an einer Ecke, die nicht besonders belebt ist. Meistens kommen locker 30 Leute zusammen, manchmal auch mehr. Dann ziehen sie los. Halstücher vors Gesicht oder Hassi aufgesetzt. Baustellen gibt's an jeder Ecke. Alles auf die Straße geschleppt, Bauwägen umgekippt und manchmal auch flambiert. Dann noch eine Bank oder einen Supermarkt mitgenommen, aus die Maus. Meistens lassen sich so schnell keine Bullen blicken. Und wenn, ein paar Steine Richtung Streifenwagen und die machen, dass sie wegkommen. Bis die Wannen eintreffen, hat sich alles schon aufgelöst. Danach noch oft 2-3 Bier in die Ruine. Hier trifft sich alles. Naja, nicht alles. Die Straight-Politischen hängen im Slumberland ab. Die Ruine ist der Treffpunkt der Säufer, Punker, Spieler. Hier sind alle Verlorenen und niemand macht sich die Mühe, das zu überspielen. Die einen saufen schon am Nachmittag, die anderen vor der Frühschicht. Manche saufen gar nicht, sondern kiffen nur den lieben langen Tag oder auch nur die Nacht und trinken dazu Cola. Aber die meisten saufen und kiffen. Hier geht es auf den Wänden der Klos sexistisch zu. Und zwar auf den Wänden der Männer- und Frauenklos. Und manchmal geht der Sex auch ab auf den Klos. Hetero, homo, was auch immer. Es gibt keine Regeln, außer seine Rechnung zu zahlen. Es kursieren Gerüchte über Stammgäste, die angeblich anschreiben lassen dürfen. Aber das sind wohl nur Gerüchte. Sie sind ja schließlich alle irgendwie Stammkunden. Und Paul kennt niemanden, der nicht sofort Cash auf den Tresen legen muss. In der Ruine gibt es keine geregelten Öffnungszeiten. Irgendwie scheint der Laden eigentlich immer aufzuhaben, jedenfalls immer, wenn Paul ihn ansteuert. Hier sitzen Penner vor ihrem Bier und zitieren Sartre. Der, mit Verlaub, ein bürgerliches Arschloch sei. Auch wenn man zu seiner Ehrenrettung den Besuch bei Andreas im Knast erwähnen müsse. Dem geneigten Hausbesetzer werden frei aus dem Kopf ganze Passagen aus der Lehre des Urbanismus und Lehre des Spektakel um die Ohren gehauen und sein konstruktives Anliegen wird mit Korn heruntergespült. Die kaputten Schaufensterscheiben werden milde belächelt und dem narzisstischen Fighter der Weg in die Potsdamer Straße gewiesen. Wer es wirklich ernst meine, könne ja in den Puffs und Sexbars bei den vollgedröhnten GIs ein paar Knarren abstauben. Für Age oder Sex oder besser gleich beides wären die ohne weiteres bereit, sich von ein paar Ballermännern zu trennen. Wer sich in der Ruine verlor, für den war die Welt nur noch eine Matrix der unerfüllten Sehnsüchte. Sie zu durchstreifen war im Wesentlichen sinnlos. Man konnte ebenso gut hier in der Ruine am Tresen bleiben. Und aus den Geschichten der Leute, die ihre Zeit damit verbrachten, ein- und auszugehen, die immer wiederkehrende Bestätigung sämtlicher eigener Grundannahmen schlussfolgern. Paul versteht von all dem, was er hier an Ausführungen hört, recht wenig. Aber aus Gründen, die ihm selber nicht so richtig klar sind, kommt er immer wieder gerne hierher. Tränengas. Und immer wieder und immer mehr Tränengas. Er hat sein Tuch schon mehrmals mit Zitronensaft getränkt, es hilft alles nichts. Ihr Versuch, zum Rathaus durchzubrechen, ist von den Bullen vereitelt worden. Aber dafür müssen die auch massig Steine fressen. Eine Bolle-Filiale ist komplett zerlegt worden. Paul raucht schon die ganze Zeit die scheiß Marlboro, die er beim Regal neben der Kasse hat abgreifen können. Er hat die Schnauze voll davon, dass die Bullen irgendwann doch immer die Oberhand gewinnen. Letzte Woche ist er auf einem Treffen in 36 gewesen. Es ging um den Plan, bei Räumungsalarm alle Zufahrtsstraßen nach 36 zu verbarrikadieren, um dann den Stadtteil gegen die Bullen zu verteidigen. Die Pläne sind schon ziemlich weit ausgereift, vielleicht ein wenig ambitioniert, aber in die richtige Richtung gedacht. Was hier abging, war Krieg. Die Bullen jagten sie mit den Wannen über den Bürgersteig, regelmäßig wurden die Leute nach den Festnahmen systematisch verprügelt. Auf der Straße, in der Wanne, auf dem Revier. Bei den Durchsuchungen der besetzten Häuser wurden die Sanitäranlagen zerkloppt und in die Küchen uriniert. In die Betten sprühten die Pigs CS-Gas, zwei Leute aus seinem Haus waren vorgestern aus Italien zurückgekommen, mit leuchtenden Augen und wilden Pamphleten im Gepäck. Die mitgebrachten Paper seien wirklich heißer Stoff. Wortwörtlich heißer Stoff. Guerilla diffusa, kleine Gruppen von Genossen, die nachts mit mehr als Steinen oder vielleicht mal einen Molly losziehen, die ganze Scheiße abfackeln und in die Luft jagen. Und zwar ohne so eine verquirlte ML-Kacke wie die Biene und der Kommunist. Paul hatte keine Ahnung, wovon sie redeten. Aber wenn er den Ausführungen der intellektuellen Penner-Elite in der Ruine lauschte, verstand er auch kaum etwas. Gefiel ihm aber irgendwie trotzdem. Genauso wie dieses neue Ding aus Italien. Hier fängt das an, was wir Konstruktion nennen. Diese kann mit Hilfe des von der modernen Physik gefundenen Begriffs des positiven Lochs verstanden werden. Die Freiheit zu materialisieren heißt zuerst, dieser gezähmten Welt einige Parzellen ihrer Oberfläche zu entziehen. 10. Juli 1981. Paul hatte keine Chance gehabt. Sie waren von zwei Seiten auf ihn zugestürzt. Angesichts der Übermacht war er gerannt wie alle anderen um ihn herum. Er rannte und rannte. Die Bullen ließen nicht locker. Er lief in die nächste Seitenstraße, hörte hinter sich immer noch das Getrampel der Stiefel, warf im Laufen einen Blick über die Schulter. Nur noch Bullen hinter ihm. Ihm wurde klar, sie jagten, gezielt, ihn. Sie dürften ihren Grund dafür haben. Noch einen Haken in die nächste Querstraße. Ein Pärchen kam ihm entgegen. Der Mann trat vom Bürgersteig auf die Fahrbahn. Paul hastete an ihm vorbei. Er spürte das Bein des Mannes gegen seinen rechten Unterschenkel prallen, fiel zu Boden. Der Mann stürzte sich auf ihn, die Frau rief »Polizei!« Dann waren die Uniformierten da. Erste Schläge mit den Knüppeln auf seinen Kopf. In der Wanne auf den Boden geschmissen, weitere Schläge, Tritte in die Seite. In der GESA, Vorführung beim Haftrichter. Mit Anwalt war nichts, also Haftbefehl. Jetzt sitzt er hier in seiner Zelle. Drei Schritte quer, vier Schritte längs. Wenn er den Stuhl ans Fenster stellt, kann er durch das Gitter hinausgucken. Er schaut in einen riesigen Innenhof, sieht die Dutzenden von Zellengittern, hinter denen seine Leidensgenossen sitzen. In der Stunde vor dem Hofgang scheint die Sonne in seine Zelle. Jetzt beginnen die besten Stunden des Tages. Er sitzt in der Sonne und dreht Zigaretten für den Hofgang vor. Dann dreht sich der Schlüssel im Schloss und er geht mit seinen Mitgefangenen durch das Treppenhaus in den Hof. Das Treppenhaus aus Beton liegt an der Außenseite des Knastes. Durch die vergitterten Fenster kann er einen Blick auf die Straße vor der Mauer erhaschen. Pärchen schlendern Hand in Hand über den Bürgersteig, Bauarbeiter sitzen mit einem Bier in der Hand vor einem türkischen Imbiss, die anderen schieben ihn weiter, die Treppenstufen hinunter. Die erste Frage bei Neuankömmlingen lautet immer, warum bist du hier? Er ist ein Exot. Die anderen Gefangenen sind alle in seinem Alter. Er sitzt im Flügel für Untersuchungshäftlinge bis 21. Manche geben sich hart und abgeklärt, aber alle, ja alle, haben auch noch etwas Kindliches. Die meisten sitzen wegen Eigentumsdelikten, ein paar haben auch zu oft und zu hart zugelangt. Einer sitzt wegen Vergewaltigung, er wird von fast allen gemieden. Paul hat sich mit seinem Zellennachbarn Bernd angefreundet. Der liest immer Lanzerhefte und steckt Paul beim Hofgang Pornohefte zu. Als Paul ihm erklärt, er brauche die nicht, wird er mitleidig angelächelt. Trotzdem verstehen sie sich ganz gut. Bernd quetscht ihn nach der Besetzergeschichte aus. Steine nach Bullen werfen, klar, aber warum Schaufensterscheiben einwerfen? Und wie ist es in den besetzten Häusern? Hat jeder sein eigenes Zimmer oder schlafen sie wie in der Kommune alle zusammen in einem Raum? Wie man in so ein besetztes Haus komme? Ob man auch Bernd aufnehmen würde, wenn er entlassen wird und auf der Straße steht? Nach dem Hofgang ist Essensausgabe. Freitags gibt es immer völlig verkochte Kartoffeln und in Plastiktüten eingeschweißtes Matjes mit Remouladensoße. Paul spült das Essen im Klo hinunter. Freitags gibt es aber auch immer Post. Wenn er vom Hofgang zurückkommt, findet er die Briefe auf seinem Bett liegend vor. Alle Umschläge sind geöffnet, Postzensur. Es stört ihn nicht. Paul bekommt viele Briefe, viel mehr als alle anderen. Manchmal schämt er sich dafür. Seine Familie schreibt ihm, seine Freunde schreiben ihm, Genossen schreiben ihm. Völlig Unbekannte schreiben ihm auch, grüßen ihn, umarmen ihn in Gedanken, wünschen ihm alles nur erdenklich Gute. Freitags weint Paul manchmal. Vor Glück. Am Samstag ist Knastdemo. Sie können die Leute vor der Mauer nicht sehen. Die Reden sind unverständlich, aber sie hören die Musik aus dem Lautsprecherwagen. Ich hab geträumt, der Krieg wäre vorbei. Du warst hier und wir waren frei und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Alle hängen an den Gittern. Jemand zündet ein großes Stück Karton an und wirft es durch die Gitterstäbe in den Hof. Die Schließer stürmen seine Zelle. Am Sonntag ist Umschluss. Paul sitzt mit Bernd und einem anderen Mithäftling in seiner Zelle. Der Exot wird ausgequetscht. Er muss haarklein alles über die Bewegung da draußen erzählen. Selbst Bernd fragt ihn all die Dinge nochmals, die Paul ihm schon erklärt hat. Sie träumen von einem allgemeinen Aufstand. Sie träumen davon, dass man sie hier rausholt. Nach 6 Wochen ist Haftprüfungstermin. Paul bekommt Haftverschonung. Er kann sofort seine Sachen packen. Von Bernd verabschiedet er sich bei einem Gespräch von Gitter zu Gitter. Er pendelt ihm seinen Tabak hinüber und verspricht zu schreiben. Paul wird sein Wort nicht halten. Was nützt es, die Sonne zu beweinen? Deine Tränen lassen dich die Sterne nicht sehen. 11. September 1981. Der Sommer geht zu Ende. Die nächtlichen Streifzüge von kleinen Gruppen sind seltener geworden. Paul kommt das ganz gelegen. Er muss die Wochen im Knast erst einmal abstreifen. Er verbringt die Nächte in letzter Zeit lieber im Bett von Irene als auf den Straßen rund um den Winterfeldplatz. Irene muss mindestens 10 Jahre älter sein als er. Und, so wie er ihr genaues Alter nicht weiß, so ist ihm auch unklar, warum sie sich mit ihm abgibt. Wenn sie miteinander schlafen, kommt er sich vor wie ein ungeschickter Teenager. Sie stellt Dinge mit ihm an, von denen er bisher nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt. Paul denkt häufiger darüber nach, was Irene eigentlich von ihm will. Gelegentlich hat er auch die eine oder andere diesbezügliche Frage an sie gerichtet, war aber immer mit nichtssagenden Antworten abgespeist worden. Manchmal nimmt Paul an, Irene hält ihn einfach als eine Art Maskottchen. Oder sie hat mit einem ihrer Trinkkumpanen aus der Ruine eine abwegige Wette laufen. Vielleicht war er einfach nur der Wetteinsatz. Wenn ich es schaffe, diesen Hausbesetzerbengel da drüben in die Kiste zu kriegen, gibst du uns allen 3 Runden aus. Und dann hatte sie beschlossen, die Aufklärungsmission einfach noch eine Weile fortzusetzen, einfach nur aus Lust und Laune. Die Schule hat Paul am Ende des letzten Semesters geschmissen. Er war sowieso nur noch ein seltener Gast im Unterricht gewesen. Geldprobleme hat er eigentlich nicht, ab und zu besucht er seine Eltern und seine Mutter steckt ihm dann heimlich einen Zwanni zu, obwohl sie es auch nicht gerade dicke hat. 2-mal in der Woche geht er mit Leuten aus seinem Haus im großen Stil einklauen. In den umliegenden Supermärkten schieben sie dann einfach einen vollgepackten Einkaufswagen durch eine der nicht besetzten Kassen und werfen die Beute dann eiligst in ein paar mitgebrachte große Einkaufstüten. Non si paga. Die Verkäuferinnen haben sowieso keinen Bock auf Stress mit den Besetzern und beschränken sich, wenn überhaupt, auf verbale Proteste. Falls sie überhaupt so schnell etwas mitbekommen. Einmal hatte ein vorlauter Filialleiter gemeint, einen von ihnen festhalten zu müssen, da hatte er ein paar Schläge kassiert. Seitdem war so etwas nicht mehr vorgekommen. Abends ziehen sie manchmal mit Spendenbüchsen durch die Szenekneipen. Dabei kommt ordentlich was zusammen. Auf Sozi geht keiner von ihnen. Keiner hat Bock, sich von irgendeinem Schreibtischfuzzi wie der letzte Dreck behandeln zu lassen. Wenn es ganz eng kommt, wird auch schon mal eine Dose Katzenfutter aufgemacht. Paul zieht es dann allerdings vor, lieber Diät zu machen. Oder zu seinen Eltern zu fahren, wofür er sich dann schämt. Die Besetzer im Nachbarhaus kennen solche Probleme nicht. Bei denen gehen ständig Alt-68er als Paten ein und aus. Deren Kühlschrank wird nie leer. Deren Obermacker ist ja auch folgerichtig auf dem Schöneberger Besetzerrat, einer der Wortführer für Verhandlungen mit den Schweinen. Paul und die Seinen zoffen sich regelmäßig mit dem. Für sie gilt immer noch, keine Verhandlungen, bis alle Leute aus dem Knast raus sind. Und es sind in den letzten Monaten ja nicht weniger Inhaftierte aus der Bewegung geworden. Die ganze Verhandlerscheiße kotzt Paul total an. Auf dem Gesamtbesetzerrat wird ja auch kaum noch über etwas anderes geredet. Stundenlange Diskussion um das Käseglockenmodell. Wenn das so weitergeht, werden sie sich irgendwann noch gegenseitig auf die Fresse hauen. Paul kommt vom Schlachtensee in ihr Haus zurück. Ein letztes Mal ins mittlerweile schon ganz schön kalte Wasser gesprungen. Olli hält ihm die Mottenpost unter die Nase. Lummer, das Schwein. Der will echt 8 Häuser auf einmal räumen. Paul reißt ihm die Zeitung aus den Händen und studiert den Zeitungsartikel. Die Ankündigung ist eine Kriegserklärung. Ihr Haus steht auf der Liste. Witzigerweise auch das Nachbarhaus. Da haben sich die Verhandlerschweine wohl verspekuliert. Schlagartig wird Paul klar, dass der lange Sommer des Nichtstuns zu Ende ist. Wenn die Schweine Krieg haben wollen, sollen sie ihn haben. In den nächsten Tagen jagt ein Plenum das nächste. Ihre Nachbarn werden sich das Haus mit Profs und linken Promis vollpacken. Nicht ihr Ding. In den Nächten schleppen sie alles, was sie auf den umliegenden Baustellen finden können und nur halbwegs transportabel ist, in ihr Haus. Die Verbarrikadierungen an den Fenstern in den unteren Etagen werden nochmals verstärkt. Am Abend vor dem angesetzten Räumungstermin füllen sie das Treppenhaus bis zum ersten Stock mit allem auf, was sie finden können. Kühlschränke, Allesbrenner, das Material von den Baustellen. Das wird die Schweine eine Weile aufhalten. Ein letztes Plenum. Fast alle wollen im Haus bleiben. Nur Michaela, Olli und Paul wollen unbedingt auf der Straße sein, wenn die Bullen anrücken. In dieser Nacht bekommt Paul lange kein Auge zu. Als ihm Michaela gegen 7 sanft durch das Haar fährt, um ihn zu wecken, wird es draußen langsam hell. Die beiden von der Nachtwache haben Kaffee gekocht, richtig guten Kaffee. Haben die von nebenan springen lassen. Das Kriegsbeil ist erst einmal begraben. Ein Nachbar, der ihnen ab und zu einige Lebensmittel vorbeibringt, hat heute vor seiner Frühschicht bei ihnen geklingelt. Die Nachtwache hat ihm an einem Seil einen Korb hinuntergelassen und so finden sie eine große Tüte mit frischen Schrippen vor. Sie sitzen alle in der Küche und frühstücken. Heißer, starker Kaffee und frische Schrippen mit Marmelade. Das Schweinesystem kann kommen. Ein paar letzte Umarmungen und Küsse, dann lassen sich die drei an der Rückseite des Hauses an einem Seil aus dem ersten Stock hinab. Nun wird auch das letzte Fenster in der ersten Etage verbarrikadiert. Es sind um die 200 Leute, die sich am frühen Morgen rund um den Winterfeldplatz eingefunden haben. Paul ist enttäuscht, er hat mit mehr gerechnet. Trotzdem packt er schnell mit an, als die ersten anfangen, Bauwagen auf die Straße zu schieben. Reifen werden herbeigeschafft und quer über die Straße verteilt. Als sie mit Benzin übergossen und angezündet werden, zieht beißend schwarzer Qualm durch die Winterfeldstraße. Aus Baustellenmaterial und Autowracks werden weitere Barrikaden errichtet. Überall sind Grüppchen damit beschäftigt, das Pflaster aufzureißen und die Steine großflächig über den Asphalt zu verteilen. Der Angriff der Bullen erfolgt aus Richtung Potze. Zuerst verschießen sie reichlich Tränengas, sodass es schwerfällt, noch Luft zu bekommen. Dann erfolgt die Attacke einer Hundertschaft, vorneweg ein Trupp Bullen in auffällig weißen Turnschuhen. Ein mit Gittern an den Scheiben versehener Radlader stiebt in hohem Tempo durch die erste Barrikade. Die Bullen kommen schnell voran, die ersten fliehen. Olli schreit Michaela und Paul zu, es hat keinen Sinn, wir können uns nicht halten. Sie fangen an zu rennen, weil die Jungs in den weißen Turnschuhen jetzt mächtig Gas geben. Am Winterfeldplatz teilt sich die flüchtende Menge in alle Richtungen auf. Die drei rennen in Richtung Nollendorfplatz. Aus dem Fenster eines besetzten Hauses in der Maaßenstraße fliegen Steine in Richtung der nachrückenden Bullen. Als Antwort ballern diese mit Tränengaskartuschen in die Fenster des Hauses. An der Nollendorfstraße biegen sie, immer noch in vollem Sprint, nach links ab. Paul hat das Gefühl, dass es gleich seine Lunge zerfetzt. Als sie fast die Eisenacher erreicht haben, können sie endlich stehen bleiben. Die Bullen haben die Verfolgung aufgegeben. Sie reißen sich die Hassis vom Gesicht. Pauls Herz pumpt und pumpt, sein Gesicht brennt, seine Augen tränen. Die alte, gusseiserne Schwengelpumpe in der Eisenacher tut noch ihren Dienst. Sie waschen sich das Tränengas aus dem Gesicht. Bei einer Zigarette beratschlagen sie sich. Olli schlägt vor, in die Franken 7 zu gehen. Das ist weit ab vom Schuss, da können wir erst einmal auftauchen. Hier geht jetzt doch sowieso erstmal nichts mehr. Habt ihr doch gesehen, wie alles geflitzt ist. Es gibt Tee für alle, natürlich Kräutertee. Die Franken halt, denkt sich Paul. Aber er will nicht meckern, sie sind freundlich aufgenommen und ausgiebig zu den Geschehnissen am frühen Morgen befragt worden. Jetzt sitzen sie alle in der Gemeinschaftsküche im ersten Stock und rauchen. Es ist mal wieder die Stunde des Flurfunks. Leute kommen und gehen, Gerüchte kursieren. Keiner weiß genau, wie viele Häuser die Bullen heute nun wirklich abräumen. In der Winterfeld 2022 sollen sie schon im Haus sein. Die meisten Besetzer und Paten seien schon rausgetragen worden. An der 24 bissen sich die Bullen wohl die Zähne aus. Nachdem sie die Stahltür mit einer Ramme geknackt hätten, wären sie jetzt angeblich immer noch damit beschäftigt, das ganze Zeug aus dem Hausflur zu tragen, um ins Haus zu gelangen. In der Bülow 89 seien die Bullen auch schon drin. Lummer soll einen großen Auftritt vor versammelter Presse haben. Aus dem Wedding heißt es, die Hermsdorfer sei auch schon geräumt und die Diefenbach in 61 ist wohl jetzt auch Geschichte. Was in Charlottenburg abläuft, weiß keiner. In der Franken gibt es kein Funkgerät, deshalb ist es unmöglich, die Infos abzusichern. Nach einer Dreiviertelstunde hält Olli das Rumsitzen nicht länger aus und Paul und Michaela wollen ihn nicht alleine lassen. So ziehen sie wieder los. Als sie sich 10 Minuten später dem Nollendorfplatz nähern, treffen sie die ersten Bekannten, hören erste Gerüchte. Eine vage, unbestätigte Information. Paul will nicht daran glauben. Er wehrt sich gegen den Gedanken, weist ihn von sich. Wenn er es nicht zulässt, kann es auch nicht geschehen sein. Gedankenverloren steht Paul mitten auf der Fahrbahn. Olli stößt ihn an und zerrt ihn weiter. Unvermittelt fragt Paul, wo ist Michaela? Olli schaut ihn fassungslos an. Die hat sich doch gerade mit Küsschen von dir verabschiedet. Paul kann sich nicht erinnern. Um ihn herum ist Nebel. Er hört keine Geräusche mehr. Nicht das Knallen der Gaskartuschen in der Ferne, nicht die Sirenen um sie herum. Olli hat ihn jetzt untergehakt, damit er nicht verloren geht. Eine Kombo aus der Maßen kommt ihnen entgegen. Es scheint wirklich wahr zu sein. Eine Treibjagd war es, so heißt es. Vor der 89. Lomar hatte im Haus seinen triumphalen Auftritt und draußen machten seine Bullen Hatz auf alles. Ein Bus sei in die Menge der Flüchtenden gefahren. Einer von uns sei unter die Räder geraten. Tot auf dem Asphalt liegen geblieben. Hast du es gesehen? Paul schreit den Jungen mit der Lederjacke an, schüttelt ihn. Olli geht dazwischen. Nein, Mann, aber alle reden darüber. Alle. Paul packt sich den Nächsten. Hast du den Toten gesehen? Er schaut in traurige Augen. Der Junge ist höchstens 17, sagt kein Wort. Braucht kein Wort zu sagen. Paul sieht es, weiß es jetzt. Kann es nicht mehr verhindern, indem er sich weigert, den Gedanken zuzulassen. Kommt langsam in die Realität zurück. Hört jetzt die Sirenen, riecht das Tränengas. Sieht mit einem Mal all die fetten Tauben, die am Boden neben dem Pfeiler der Hochbahn in etwas, was wie Erbrochenes aussieht, herumpicken. Warum fliegen die nicht weg? Warum scheren die sich nicht um das Tränengas und den Lärm und all das? Sind die jetzt endgültig mutiert? Er blickt vom Boden auf, wendet seinen Blick von den Tauben ab, diesen scheiß mutierten Tauben, und blickt zu Olli. Der steht da und weint und guckt gleichzeitig grimmig. Wie kann man das? Zugleich weinen und grimmig gucken. Kann Paul das auch? Und wieso weint Olli? Und hat Paul ihn jemals zuvor überhaupt einmal weinen gesehen? Ach so, ja, der Bus, einer von ihnen. Wie in Zeitlupe sortiert er seine Gedanken, die sich merkwürdig formen lassen. Wie Sprechblasen in einem Cartoon. Er spürt gar nichts. Es macht ihm nichts aus. Er ist bei Olli, er ist nicht alleine. Er braucht jetzt nicht nachzudenken. Jetzt ist er es, der Olli fortzerrt. Paul will zur Potze. Die Stiefel stampfen über die Blumen, wischen sie beiseite wie beiläufig und doch mit voller Absicht. Zielgerichtet. Da, wo die Blumen liegen, nein, eben noch lagen, ist eine rote Färbung zu erkennen. Ein paar Stiefel, Blut auf dem Asphalt. In Deutschland. Polizei, SA, SS. Das rufen nun alle. Die Besetzer, die Türken, selbst die Frau in der Kittelschürze, kriegen dafür Gas in die Fresse und Knüppel auf den Kopf. Es fliegt kaum ein Stein. Nur, dass alles immer wieder zurückdrängt, sich nicht von den Bullen vertreiben lässt, bis sie wieder an der Stelle sind, wo der Asphalt rot ist. Neue Blumen werden herbeigeschafft. Viele setzen sich auf den Asphalt, halten sich an den Händen oder in den Armen. Dann kommt der nächste Bullenangriff, die Knüppel diesmal von oben auf die Köpfe. Arme werden schützend nach oben geworfen und zerschmettert. Wenn so ein Unterarmknochen bricht, tut es im ersten Moment verrückterweise gar nicht weh. Die Bullen räumen und räumen, schmeißen Tränengas und nehmen fest, es nützt ihnen nichts. Am Abend kommen 10.000 wieder. Ein Schweigemarsch. Paul will nicht schweigen, muss er nicht. Wieder Bullenangriffe an der Potze, die Stimmung schlägt um. Überall Leute, die die Bullen mit Steinen bewerfen, vereinzelt fliegen Molotow-Cocktails. Die komplette lange Schaufensterfront der Commerzbank geht zu Bruch. Die Wannen jagen die Leute bis über die Bürgersteige. Paul presst sich an die Wand, einen halben Meter hinter ihm rast der Bullenwagen vorbei. Er lässt sich durch den Krawall treiben. Die anderen hat er schon lange verloren, es spielt keine Rolle. Am Winterfeldplatz ist eine kleine Barrikade errichtet worden. Ein Konvoi von 20 Wannen prescht darauf zu, macht einen Schlenker über den Bürgersteig, treibt dabei eine Gruppe von 20 Vermummten vor sich her. Die Gruppe spaltet sich in Höhe Nollendorfstraße auf, ein Teil hetzt weiter geradeaus, die anderen fliehen nach links. Die Bullen springen aus ihren Wannen, kassieren ein paar Steine. Einer der Werfer stolpert beim sich umdrehen, fällt zu Boden. Die Bullen stürzen vorwärts, wittern Beute. Schlagen den Maskierten, der versucht, auf die Beine zu kommen, wieder zu Boden. Immer mehr Bullen springen aus den Wannen. Eine ganze Hundertschaft bevölkert jetzt die Kreuzung. Einige schlagen immer weiter auf ihr Opfer ein. Da kommen 8 Leute zurückgerannt und bewerfen die Bullen Übermacht mit Steinen. Einfach so, voller Hass. Scheißen auf alles. Die Bullen stecken ein und lassen ihr Opfer in Ruhe. Werfen sich wieder in ihre Wannen und brausen davon. Auf der Suche nach leichterer Beute, fahren in die Nacht, in der es überall scheppert und brennt. So I jacked one in the eye and he started to cry. I thumped him on his mouth and he started to shout. I kicked him on his shin so he started to spin. I hit him on his chin and he dropped upon a bin. 12. Juni 1982. Sie sind gut vorbereitet. 50 Leute, fast alle mit Helm in der Hand. An den Vorabtreffpunkten keine Bullen. Ein Blick auf die Uhr. Der Melder kommt um die Ecke gesprintet, gibt das verabredete Zeichen. Zügig setzen sie sich in Bewegung. Rechts in die Zietenstraße, dann durch die trostlose Fußgängerzone der Nollendorfstraße. Die Straßen wirken so ausgestorben. Ein weiteres Zeichen. Alle bleiben stehen. Tücher werden vor die Gesichter oder die Motorradmasken über die Köpfe gezogen. Die Helme werden aufgesetzt und festgeschnallt. Dann geht es um die Ecke. Pauls Herz rast in Erwartung der überfälligen Bullensperre. Aber der Weg durch die Maaßenstraße in Richtung Nollendorfplatz ist frei. Er kann es nicht fassen. Auf dem Platz stehen schon über 2000 Leute, darunter angereiste Genossen und Genossinnen aus Hamburg und Göttingen. Aber Paul sieht auch Leute von der AL und sogar ein paar Friedensbewegte. Immer mehr Leute strömen auf den Platz, die Bullen sind nur in der Ferne zu sehen. Paul bekommt Magenkrämpfe und weiß nicht warum. Langsam stellt sich der Demonstrationszug in Richtung City auf. Bei den Bullen beginnt plötzlich eine hektische Aktivität. Mit Erstaunen beobachtet Paul, wie die Bullen Stacheldrahtrollen über die Fahrbahn ziehen. Anschließend fixieren sie den Draht mit Krampen, die mit großen Bolzenschussapparaten in den Asphalt geschossen werden. Ungläubig und gebannt schauen alle dem surrealen Spektakel zu. Nun rücken auch aus südlicher und östlicher Richtung Bulleneinheiten vor. Entgegen der Absprachen stehen die Göttinger an der Spitze des Demonstrationszuges. Schick anzusehen, so ganz in Schwarz und durchgängig mit Helm auf dem Kopf. Und diese Göttinger stehen da und schauen dem Treiben der Bullen einfach tatenlos zu. Paul schreit, alles um ihn herum schreit, losgehen, losgehen. Aber die scheiß Göttinger bewegen sich keinen Millimeter. Innerhalb von nicht einmal 5 Minuten hat sich der Nollendorfplatz in ein Internierungslager verwandelt. Sie sind jetzt von allen Seiten eingekreist. Ein Bullenlautsprecherwagen fährt vor und in einer Durchsage wird irgendetwas von Kontroll- und Durchlasspunkten gelabert. Es ist kaum zu verstehen. Macht nichts, interessiert hier eh keinen. Hier ist nur noch Hass. Das lassen wir uns nicht bieten. Endlich weicht die Erstarrung und die ersten Gruppen fangen an, die Bullen in der Kleiststraße mit Steinen zu attackieren. Sofort wird von den Bullen massiv Tränengas verschossen. Auch an der Bülowstraße wird der Ausbruch versucht. Hunderte liefern sich schwere Kämpfe mit den Bullen. Einer großen Gruppe gelingt es, einige hundert Meter weit in die Mackensenstraße vorzudringen, sie werden jedoch von einem Wasserwerfer zurückgedrängt. Möbel Roland am nördlichen Rand des Platzes verliert sämtliche Schaufensterscheiben. Die Stilmöbel des Einrichtungshauses landen als Barrikadenmaterial auf der Straße. Jetzt fangen die Bullen an, mit ihren Wannen in hoher Geschwindigkeit quer über den ausgedehnten Platz zu jagen. Sie kassieren Steine von beiden Seiten, dabei erwischt es auch einige Leute. Endlich gelingt es, die Bullensperre in der Bülowstraße zu durchbrechen. Die Bullen müssen auf ihrem Rückzug eine Wanne zurücklassen, die sofort auf die Seite gelegt und in Brand gesetzt wird. Kurz darauf erwischt es einen Mercedes Cabriolet, der ebenfalls quer auf die Straße geschoben und angezündet wird. Die Auseinandersetzungen dehnen sich nun auf mehrere Querstraßen östlich und südlich des Nollendorfplatzes aus. Aber die Bullen können verhindern, dass sich Leute vom Nollendorfplatz in Richtung City vorkämpfen. So tobt die Straßenschlacht über Stunden rund um den Winterfeldplatz. Am frühen Nachmittag lehnt Paul am Schaufenster des Slumberland und gönnt sich eine Verschnaufpause. So geht es nicht weiter, denkt er sich. Am Ende ziehen wir immer den Kürzeren und die Bullen behalten die Kontrolle. Ich will was anderes. Für uns, aus der relativen Schwäche gegenüber einer Macht, die hier fast alles hat, ist die Situation auch, dass sie zwar in der Lage sind, und das noch länger, eine Front, die hier ihre Macht bedroht, nicht zustande kommen zu lassen, dass sie zur Lösung ihrer Gesamtkrise aber auf sozialer, gesellschaftspolitischer, militärpolitischer Ebene gezwungen sind, aggressiv Macht an sich zu reißen und damit die politische Grenze in den Metropolen, die Belastbarkeit zu überschreiten, Demokratie, Wohlstand, innerer Friede und dass sie nicht ewig durchhalten werden. Paul zündet sich noch eine Zigarette an. Wieder und wieder hat er den Text in den letzten Tagen gelesen. Der 11.6. hat die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit aufgezeigt. Am Ende hatten sie sich aus der Einkesselung befreien können und die Rauchzeichen der brennenden Barrikaden waren sogar von CNN versendet worden. Aber die Bullen hatten es geschafft, sie von der City fernzuhalten. Alles, was sie dort geplant hatten, konnten sie nicht durchziehen. Die zahlreich angelegten Depots waren unnütze Anstrengung gewesen. Aber War das hier der nächste überfällige Schritt? Eigentlich hat Paul mit denen von der Stadtgeria bisher nicht viel anfangen können. Klar waren Lorenzklau und die Banküberfälle mit Schokoküssen in der Szene populär. Und Stammheim war für sie alle das Symbol eines staatsfaschistischen Ausnahmezustandes. Solidarität mit den politischen Gefangenen? Sowieso. Aber doch nicht nur mit denen. Alle Knäste mussten gesprengt, alle Gefangenen befreit werden. Wenn die Leute von den drei Buchstaben im Hungerstreik waren, gegen ISO-Folter und für Zusammenlegung, war selbstverständlich Action angesagt. Paul versteht aber nicht, warum die nicht gemeinsame Sache mit den anderen Gefangenen machen. Dem Hungerstreik der Politischen hatten sich doch sowohl in Moabit, aber vor allem auch im Frauenknast viele andere Inhaftierte angeschlossen. Und nun also das hier, Frontkonzept. Die Sprache irritiert ihn und macht ihn gleichzeitig an. Vieles versteht er nicht. Machte ja nichts, kennt er ja schon, dass ihm etwas was sagt, ohne dass er weiß warum. Paul hat die Schnauze voll von dem ganzen Symbolischen. Auf der Straße wird ihnen von den Bullen irgendwann immer eine Grenze aufgezeigt werden. Dann ziehen sie nachts los und hauen ein paar Scheiben ein. Sie müssen endlich effektiver werden. Nicht unbedingt Leute abknallen oder sowas, aber raus aus der scheiß Ohnmacht. Die Besetzerbewegung ist eh am Ende. Paul macht sich da nichts vor. Die Verhandlerschweine riskieren auf den Versammlungen immer häufiger eine dicke Lippe. Außerdem ist durchgesickert, dass einige Häuser hintenrum sowieso schon kurz vor Vertragsabschlüssen stehen. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Sollen die doch ihre Verträge machen und sich in ihrem alternativen Spießerleben einrichten? Viele, auch er, wollen was anderes. Aber es fehlt an Organisierung. El Salvador, Guatemala. Vielleicht geht es da lang. Die Sandinisten hatten doch gezeigt, was möglich ist. Über die Mittelamerika-Solidaritätsgeschichten hat Paul ein paar Leute kennengelernt. Straight drauf. Irgendwie auch spießig, aber eben auch straight drauf. Wenn die gerade nicht auf den Demos unterwegs sind, sehen die mit ihren Lederblousons und Buntfaltenhosen aus wie irgendwelche Banktypen. Morgen ist er zu einem Treffen eingeladen. Irgendwo in Wilmersdorf. Die Vögel haben auch schräge Treffpunkte. In meinem schönen Kinderzimmer, damals noch im Ruhrgebiet, herrschte immer die Guerilla. Guerilla ist der kleine Krieg. Ulrike Meinhof war für mich als Kind ein echter Superstar. An meinem Heldenfirmament mit Valentina Tereshkova, Emma Piel und Rakel Welch in meinem schönen Kinderzimmer, damals noch im Ruhrgebiet, herrschte immer die Guerilla. 13. September 1982. Paul hat Angst. Er kann spüren, wie sich die Angst vom Magen aus immer weiter in Richtung Herz vorarbeitet. Die Vorbereitungen waren ohne Probleme abgelaufen. Den Feuerlöscher hatten sie in einem Parkhaus im Treppenhaus geklaut. Das Material für die Zünder zu besorgen, war ebenfalls unkompliziert gewesen. Nur als sie durch die Stadt gefahren und in den Baumärkten das Unkrautvernichtungsmittel zusammengekauft hatten, hatte er etwas Paranoia geschoben. Sie hatten zwar in jedem Baumarkt nur kleine Mengen gekauft, aber ihm war es so vorgekommen, als hätte sie jeder der Verkäufer misstrauisch gemustert. Den Sprengsatz zu bauen war gar nicht kompliziert gewesen, nur extrem zeitaufwendig und mühselig. Wie früher in den Chemiestunden hatten sie mit kleinen Stößeln Portion für Portion des explosiven Gemischs in den Porzellanmörsern gemischt, um dann die Mixtur vorsichtig nach und nach in den umgebauten Feuerlöscher zu füllen. Anschließend hatten sie die Zeitschaltvorrichtung montiert. Jetzt hocken sie im Dunkeln auf dem unbebauten Nachbargrundstück des Firmengeländes und der umgebaute Feuerlöscher liegt in einer großen Sporttasche vor ihnen auf dem Boden. Jürgen hat ein letztes Mal die Funktion der Zeitschaltuhr mit Hilfe zweier Fahrradbirnen überprüft. Paul versucht flach zu atmen. Der Wagen des Wachschutzunternehmens ist überfällig. Paul würde am liebsten aufspringen und weglaufen, weil dieser scheiß Wachschutz nicht auftaucht. Jürgen scheint seine Nervosität zu spüren, denn er legt ihm beruhigend eine Hand auf die Schulter. Endlich frisst sich das Licht von ein paar Scheinwerfern durch die Nacht. Ein Wagen fährt die Zufahrt hoch und hält vor dem Haupttor. Behäbig steigt ein Mann in Uniform aus und schließt das Tor auf. Der Wagen des Wachschutzunternehmens fährt auf das Gelände. Der Mann steigt aus und verschließt das Tor wieder. Dann verschwindet das Fahrzeug in der Weite des Geländes. Paul schaut auf die leuchtenden Ziffern seiner Abenduhr. Eine Viertelstunde später kommt der Wagen zurück. Der Vorgang wiederholt sich. Der Mann schließt das Tor auf, fährt seinen Wagen vor das Tor, steigt aus, verschließt das Tor, steigt wieder ein. Der Wagen fährt an und verschwindet endgültig in der Nacht. Als die Rücklichter des Wagens nicht mehr zu sehen sind, stößt ihn Jürgen leicht an. Sie erheben sich und gehen gebückt bis zu dem Zaun, der das Werksgelände begrenzt. Paul holt aus der zweiten Sporttasche einen großen Bolzenschneider und trennt systematisch den Maschendrahtzaun auf. Als das Loch groß genug ist, kriecht Jürgen durch den Zaun. Paul reicht ihm die Tasche mit dem Feuerlöscher hinterher. Ab jetzt ist Jürgen auf sich alleine gestellt. Kein unnötiges Risiko ist ihre Abmachung gewesen. Wenn beim Scharfmachen etwas schief geht, wird es nur einen von ihnen erwischen. Sie hatten gelost und Paul schämt sich dafür, dass er erleichtert gewesen war, als das Los auf Jürgen fiel. Jetzt hockt Paul auf dem Boden vor dem Zaun und seine Augen versuchen Jürgen im Halbdunkel des Werkgeländes auszumachen. Er vermutet, dass der mittlerweile den Lüftungsschacht erreicht haben muss. Sie gehen davon aus, dass sich im Kellergeschoss des Unternehmens das Rechnerzentrum befindet. Wenn es so läuft, wie Sie es sich vorstellen, dürften die Explosionen die Produktion für eine gewisse Zeit stilllegen. Die Firma ist ein Zulieferbetrieb für die US Air Force, deutsche Wertarbeit für die Kriege der US-Staatenkette. Wenn Sie Glück haben, werden wohl einige wichtige Teile ein paar Wochen lang nicht an die Amis geliefert werden können. Das ist nicht mehr die spontane kurze Wut. Die ist in den ganzen Jahren verbrannt. Das ist der Boden, aus dem sich jetzt im Zentrum die revolutionäre Front entwickelt. Denn wenn die Entwicklung des Systems letztlich auf Zerstörung und Vernichtung zurückgeführt wird, trägt der Widerstand bewusst oder auch nicht das Moment in sich, dass es jetzt gegen und um das Ganze geht. Paul sieht einen Schatten über das Gelände huschen. Jürgen läuft auf ihn zu und kriecht dann durch das Loch im Zaun. Klopft Paul wortlos auf die Schulter. Dann bewegen sie sich geduckt, aber flink über das unbebaute Gelände. Sie überwinden eine kleine Mauer und landen in einer ausgestorbenen Seitenstraße. Demonstrativ gemächlich schlendern sie in Richtung ihres Wagens. Vorgestern Nacht haben sie einen Satz Nummernschilder auf einem Mieterparkplatz in der Gropiusstadt geklaut und an dem gemieteten Wagen angeschraubt. Sie steigen in ihren Wagen und fahren los. Seitdem sie die Brache neben dem Werksgelände betreten haben, haben sie kein Wort miteinander gewechselt. Und jetzt sagt Jürgen nur: Scheiß krasses Ding. Alles gut gelaufen. Er beugt sich vom Beifahrersitz hinüber und umarmt Paul. Ich bin nur in Krieg gegangen, um mich in meiner Liebe zum Leben zu befestigen.
Das war die deutsch-amerikanische Freundschaft mit dem Song Kinderzimmer. Ihr hörtet heute bei Fratzig vorgelesen den zweiten Teil aus dem Buch Begrabt mein Herz am Heinrichplatz von Sebastian Lotzer. Texte, Bilder, Videos, Interviews zu allen Ereignissen findet ihr unter heinrichplatz.bahöbux.net. Zum Abschluss gibt's jetzt noch einen Klassiker von Tonsteine Scherben, Der Traum ist aus. Und nächsten Sonntag um 16 Uhr gibt's den nächsten Teil von Begrabt mein Herz am Heinrichplatz. Hier bei Fratzig vorgelesen auf 98.5 oder im Livestream unter stream.radio-fratz.de. Bis dahin, ciao!
Ich hab geträumt, der Winter